Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. In 53 Stunden steht das große Finale um die Champions League an. Die Anspannung steigt schon so ganz langsam und deswegen ist natürlich auch klar, was heute im Fokus dieser Folge Hoffefunk stehen wird. Aber wir haben natürlich auch am vergangenen Wochenende ein Spiel erlebt, das es zu besprechen gilt, das sicherlich das Attribut zäh verdient, aber der Dreier ist eingetütet und Jonas, wir waren nach einigen Wochen auch mal wieder im Stadion und wie fandest du es denn da und wie waren deine Eindrücke aus der Pre-Zero Arena?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Erstmal ein besonderer Gruß an alle, die jetzt gerade von irgendwelchen Vatertagsaktivitäten heimkommen, Kopfschmerzen haben von dem ein oder anderen Bier oder am nächsten Tag sich freigenommen haben und jetzt sich dachten, eine Folge Hoffefunk, das wär's jetzt. Also erstmal liebe Grüße an alle, die das ein oder andere Bier zu verkraften haben. Ja, zäh trifft's David relativ gut. Also ich würde sagen, grundsätzlich war es ein sehr schönes Stadionerlebnis. Es gab vor dem Spiel eine ansehnliche Choreo von unserer Süd.
Auf jeden Fall.
Die Verabschiedung von den drei Spielern, Prömel, Bebu und Akpoguma. Und dass dann Bebu und so noch in die Kurve gegangen ist. Also es war eigentlich schönes Wetter und so weiter. Also es war eigentlich alles angerichtet für ein Fußballspektakel, wo man auch hätte mit rechnen können theoretisch, weil Bremen, ne, eher unten drin, nicht so, ja, nied- und nagelfest hinten drin und wir mit dieser geballten Offensive. Mhm. Aber dann kam eben diese rote Karte. Und so blöd wie es klingt, ich glaube, um höher zu gewinnen gegen Bremen, wäre es vermutlich sogar leichter gewesen, wenn die rote Karte nicht passiert wäre. Klar, das Risiko wäre dann auch höher gewesen, nicht alle drei Punkte mitzunehmen. Aber wenn du Bremen wirklich 3-4-0 aus dem Stadion schießen willst, was wir können, von der Qualität her, dann hätte es diese rote Karte nicht geben dürfen. Weil dadurch war ja der gesamte Matchplan von Werder Bremen über den Haufen geschmissen.
Hat man ja auch direkt gemerkt an der Auswechslung in der 12. Minute, glaube ich, die ja rein menschlich relativ dramatisch war, weil das war das Startelf-Debüt für Musa. Und der 2 Meter große Schlags musste dann direkt wieder runter. Und man hat gesagt, ja, wir stehen jetzt einfach mal maximal tief. Sowas habe ich wirklich selten gesehen und deswegen, ja, finde ich deine These nachvollziehbar, Jonas. Und Diana hat auf Social Media was geschrieben, was ich ebenfalls sehr gut nachfühlen kann. Sie meinte, dass eigentlich wir mehr durch die rote Karte geschwächt wurden als Bremen, auch wenn es schwer vorstellbar ist. Und sie schreibt auch noch, ich glaube, das Spiel wäre bei 11 gegen 11 anders gelaufen. Und sie meint natürlich damit offensichtlich besser. Ich würde tatsächlich Ihre These insofern unterstützen wollen, als dass dadurch, wie Bremen dann ab der 2. Minute stand, ne, diese absolute Tiefe, dieses, ja, sie haben ja eigentlich das Gegenteil von Pressing gemacht, dadurch haben uns komplett die Räume gefehlt in vielen Situationen und das ist ja ein Problem, das uns schon mehrfach in dieser Saison so ein bisschen begegnet ist und das sieht man auch, ne, 1,5x Goals ist okay, aber nicht gegen 10 Mann, wenn du 88 Minuten in Überzahl bist. Und deswegen kann ich sowohl deine These als auch die von Diana sehr gut verstehen.
Ja, und vor allem zur Wahrheit gehört auch, dass Bremen auch über 1x-Goals hatte. Ja,
1,07. Das ist gut.
Das heißt, am Ende vom Tag haben wir es nicht geschafft, durch die rote Karte insofern zu profitieren, dass wir die ganze Zeit vorne zu Chancen kommen. Aber Bremen kam dennoch zu Chancen. Das heißt, wir haben es auch nicht geschafft, hinten wenigstens so stabil zu stehen, dass Bremen wenigstens keinerlei Chance hat, das 1:1 zu machen. Also, ja. Es war ein ungefährdeter Sieg. Ne? Es war jetzt auch hinten raus nicht so, als hätte man das Gefühl gehabt, in den letzten 5 Minuten vorm Abpfiff, dass Bremen jetzt nochmal massiv drückt. Das Gefühl hatte ich irgendwie nie. Also bis auf diese 1-2 Chancen, wo Jinma da frei vom Torwart stand und so, war da ja wirklich nicht viel. Aber dennoch muss man sagen, dass wir relativ wenig daraus gemacht haben. Und das ist eben das Resultat von dem, was wir schon oft gesagt haben, dass wir es einfach extrem schwer haben, weil wir vielleicht in der Spitze der Qualität dann halt doch nicht Leverkusen, Dortmund, Leipzig und Bayern sind, gegen tiefstehende Mannschaften zu agieren. Und das hast du ganz klar gesehen. Nur Gott weiß, was passiert, wenn Touré dieses Tor nicht macht, ob das dann richtig, richtig zäh wird hinten raus, und ob wir dann überhaupt noch ein Tor schießen.
Das Tor ist ja ein gutes Beispiel, ne? Wir haben die Bremer da in einem Moment erwischt, wo sie nicht gut sortiert waren, wo sie keine klare Überzahl im 16er hatten. Auch mit ein bisschen Mithilfe des Balljungen. Ne? Ist ja so nicht mehr gewünscht, dass der Balljunge das sofort zuwirft, aber ist auch nichts für den VAR. Der darf da nicht eingreifen. Aber in jedem Fall war da so mehr oder weniger ein 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 vorne. Und deswegen hat Kramaric natürlich den Platz, da ordentlich zu schalten und walten, und Touré hat ebenfalls Raum. Und so entsteht dann mal so eine relativ gute Torschance. Wir müssen natürlich sagen, Kramaric und Lemperle hatten jeweils auch per Kopf ordentliche Chancen, aber ja, es ist schon erstaunlich, wie wenig Torgefahr wir letztlich ausgestrahlt haben. Aber einen Punkt, Jonas, auf den hast du mich gerade gebracht, in den Zusammenfassungen, auch von der Sportschau oder so, wird so ein bisschen suggeriert, ja, Bremen hat ja eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und im Prinzip wäre vielleicht auch der Punkt möglich gewesen. Ich will das gar nicht unbedingt bestreiten, aber ich will erklären, warum unser Gefühl ein anderes war oder auch dein Gefühl. Wenn man live im Stadion war und jede einzelne Sekunde gesehen hat und nicht nur 8 Minuten Zusammenfassung, dann war eben besonders deutlich, wie wenig Bremen überhaupt wollte. Dass Bremen nicht mal 2 von 3 Bälle an den eigenen Mann gebracht hat. Ne? 64% angekommene Pässe. Das ist ja fast, als würdest du den Ball blind irgendwo hinkicken. Das ist für Bundesliga-Verhältnisse extrem schlecht. Und 28% Ballbesitz. Und trotzdem waren natürlich die Chancen für ein Tor irgendwie da. Ich bestreite das nicht. Aber das zeigt, dass wir dann eben auch irgendwann sehr hoch standen, vielleicht ein bisschen fahrig wurden im Defensivverhalten und dann eben in Jinma so einmal halb frei aufs Tor zuläuft, wenn auch aus leicht spitzem Winkel. Aber ich finde, das muss man immer noch dazu sagen. Und letztlich wissen wir natürlich nicht, was passiert wäre, wenn das 1-0 nicht so früh fällt oder relativ früh fällt. Trotzdem, in gewisser Weise bin ich beeindruckt über Bremen, einfach nur, weil sie es über 90 Minuten geschafft haben, die Energie relativ hoch zu halten. Also das, was sie da fußballerisch gemacht haben, war ja wirklich völlig unattraktiv für jeden objektiven Fußballfan, aber ich glaube, es war extrem anstrengend. Und das haben sie relativ beeindruckend durchgezogen mit einem Kader, der jetzt nicht mit Stars bestückt ist.
Das muss ich auch sagen. Ne? Also rein für den Kopf. Ich weiß, es sind Profis und die werden dafür bezahlt, es zu können, aber dennoch sind es Menschen. Wenn du merkst, du bist jetzt gleich 85 oder mehr Minuten in Unterzahl, in einem gegnerischen Stadion, eh schon als Underdog, ne? Dann nicht, also dann glaube ich, kriegst du es erstmal noch, solange es 0:0 steht, mit der Birne halbwegs hin zu sagen, okay, wir brauchen ja nur einen Punkt für den Klassenerhalt, vielleicht kriegen wir das jetzt einfach mit Mann und Maus verteidigt. Aber wenn dann tatsächlich diese Kugel reinfällt von Touré in der 26. Minute, da dann nicht zu sagen, fuck, das war's. Wie sollen wir jetzt ein Tor schießen? Jetzt brechen wir auseinander. Da dann weiterhin diese Mauertechnik zu spielen, als würde es 0:0 stehen, und wirklich diszipliniert darauf zu warten, dass vielleicht irgendein blinder Ball mal vorgeht oder irgendein Ball an die Hand von einem Hoffenheimer springt und. Also so diszipliniert zu bleiben, da ziehe ich den Hut. Auch wenn es natürlich ein wahnsinnig anstrengendes Fußballspiel war zum Anschauen. Ja, es war jetzt, also ich muss sagen, es war jetzt nicht mal auf den Top 10 meiner Lieblingsstadionerlebnisse, wahrscheinlich nicht mal auf meiner Top 20, weil ich einfach sagen muss, trotzdem, dass wir ja gewonnen haben und dass eine gute Atmosphäre war und dass es ja 33. Spieltag war und deswegen spannend, war das ein so dermaßenes zähes Ballrumgeschiebe, um das mal zu verdeutlichen. Sagen wir mal, der Fußballplatz ist 100 Meter lang, einfach mal, um es zu vereinfachen. Teilweise stand unser letzter Mann 30 Meter vorm gegnerischen Tor und Amos Pieper und Friedel standen ungefähr 5 oder 6 Meter vor der Auslinie. Also die haben quasi den eigenen Fünfer verteidigt. Die Sechser haben den Strafraum verteidigt. Irre. Und der vorderste Mann von Bremen war vielleicht, 20, 25 Meter vorm Tor. Das war Handball. Also, und man sieht es ja allein auch schon beim Handball, wie schwierig es ist, da dann durchzukommen. Da braucht man dann wirklich einen genialen Moment, wenn man da so gut hinten steht. Und ja, es war einfach wirklich ein Fußballspiel zum Wegwerfen, zumindest für den objektiven Beobachter. Aber jetzt mal, um zum Positiven zu kommen, David, alles vollkommen egal.
Ja.
Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Anders als gegen Stuttgart haben wir das zu Ende gebracht, auch über die Nachspielzeit. Und wir haben die 3 Punkte geholt. Und da komme ich eigentlich auch gleich mal zu unserem Gespräch, was wir die ganze Zeit im Stadion geführt haben, so parallel, wenn wir auf dem Kicker geguckt haben. Was klar ist, am liebsten hätten wir gehabt, dass Stuttgart und Leverkusen unentschieden spielen. Mhm. Ganz, ganz klar. Dann wären wir jetzt in der besseren Position und müssten einfach nur gegen Gladbach gewinnen. Aber meiner Meinung nach, und das erkläre ich auch gleich, ist es viel, viel besser für uns, dass Stuttgart gewonnen hat, als Leverkusen. Klar. Gewinnt Leverkusen jetzt gegen Stuttgart, dann bin ich mir zu 99% sicher, dass Leverkusen am letzten Spieltag Hamburg, die jetzt gerettet sind, auch besiegt. Und dann ist der 4. Platz 100%ig weg. Aber Stuttgart, die jetzt sozusagen in dieser Pole-Position sind, die müssen erstmal gegen Frankfurt gewinnen. Für Frankfurt geht's, weil ich check's nochmal nach.
Geht's
für Frankfurt
um die Conference League.
Ja. Genau. Geht es um Platz 7. Ne? Frankfurt ist auch ein unangenehmer Gegner. Lass mich ganz kurz checken, ob das Spiel nicht sogar in Frankfurt ist. Meines Wissens nach ist es in Frankfurt.
Ja, es
ist in Frankfurt. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Spiel nicht Stuttgart gewinnt, ist doch viel, viel höher, als dass Leverkusen nicht gegen Hamburg gewinnt. So mein Gedanke.
Genau, also wir haben einfach, wir sagen es mal so, realistische Chancen auf Platz 4, auch wenn wir es nicht in der eigenen Hand haben. Aber klar ist natürlich, dass wir, und darüber sprechen wir am Ende natürlich nochmal kurz, unsere Hausaufgaben in NRW machen müssen gegen die kriselnden Gladbacher, dass Frankfurt uns ein bisschen hilft und zum Beispiel Remis spielt. Gegen Stuttgart kann ich mir sehr gut vorstellen. Wissen tun wir es aber nicht, denn der Sieg hat dem VfB sicherlich einen gewissen Push gegeben. Ich halte aber gar nichts von Kommentaren, die ich vereinzelt gelesen habe, die von uns quasi, die wirklich enttäuscht waren, weil wir die Tordifferenz nicht nach oben schrauben konnten. Weil, wie gesagt, wir haben ja dieses Spiel gesehen, du hast es ja eben schön beschrieben. Und ich würde wirklich sagen, da war ein 4-0 nicht möglich. Wir sind nicht der FC Bayern. Wir haben auch nicht den Kader von RB Leipzig. Ein 4-0 war nicht möglich. Ich habe mir das sehr intensiv angeguckt und mir fällt auch gar nicht so viel ein, wo wir noch Luft nach oben gehabt hätten. Ein Punkt ist mir aufgefallen, das war vielleicht der einzige. Unsere Flanken kamen schlechter als normalerweise. Das muss man vielleicht sagen. Zufall hat schon bessere Spiele gemacht. Ich meine jetzt rein offensiv, rein durch seine Flanken. Aber es ist nicht so, dass da jetzt große Kreativität möglich gewesen wäre. Und ich sehe überhaupt nicht die Chance, da 4 Tore zu machen. Liegt natürlich auch ein bisschen an Bremen. Ganz kurz aus meiner Rubrik, die ich mir gerade ausgedacht habe, Davids Küchenpsychologie. Bremen ist eines der wenigen Teams, glaube ich, die sich realistisch selber einschätzen können. Und Bremen lag hinten und wusste, okay, wenn wir jetzt, was viele Teams gemacht hätten, etwas offensiver werden, nicht mehr so tief stehen, wird es ganz, ganz schwierig gegen die TSG. Das wäre vielen Teams passiert. Wären dann ins 2-0, 3-0 reingelaufen und Bremen bleibt da, wie du gesagt hast, extrem diszipliniert, was aus meiner Sicht überraschend ist, wenn du hinten liegst und eigentlich gerne den Punkt möchtest. Und ja, deswegen ist die Ausgangssituation insgesamt absolut okay. Und lass es uns bitte nicht vergessen, ich will es nochmal dick unterstreichen an der Stelle, 61 Punkte nach 33 Spielen, die beste TSG-Saison aller Zeiten, ne? 61 Punkte nach 33 Spielen, die beste TSG-Saison aller Zeiten, ne?
Genau. Das heißt, egal was ab jetzt passiert, Chris Ilzer ist der beste Trainer, punktetechnisch, den wir je hatten. Und das ist ihm nicht mehr zu nehmen. Er hat mehr Punkte geholt als unser Messias Julian Nagelsmann. Punkt.
Und, wir haben
und das einfach ist schon heftig.
Total. Wir haben einfach nur das Problem, dass eben die Konkurrenz dieses Jahr relativ gut ist. Oft reichen 61 Punkte schon sicher für Platz 4 oder sogar Platz 3. Dieses Jahr könntest du eben mit 61 Punkten im Extremfall sogar Sechster werden.
Genau. Dieses Jahr haben wir einfach auch das Problem, dass es sehr, sehr viele Mannschaften gibt, die jetzt noch unter 30 Punkten sind. Das heißt, wir haben 3 Mannschaften, die mit 26 Punkten da unten rumgurken. Und
ein sehr schwaches Mittelfeld. Überleg mal.
Genau,
Du
diese Kluft zwischen Leverkusen und Freiburg, da liegen ja irgendwie, 14 Punkte dazwischen. 14
Punkte, ja.
Ne, also wir haben, und um jetzt mal so in der Tour de France-Sprache zu sprechen, wir haben es geschafft, uns in der Spitzengruppe festzusetzen. Und das ist einfach schon was. Das hat Freiburg nicht geschafft, das hat Frankfurt nicht geschafft, das haben die ganzen Mannschaften nicht geschafft, die, sagen wir mal, so ähnliche Ziele haben wie wir, die gerne nach Europa wollen würden, also ja, aber es jetzt nicht ungefähr als Pflichtaufgabe haben. Das haben sie alle nicht geschafft und wir haben es geschafft. David, eine bisschen provokante Frage habe ich. Sagen wir es mal so, dieses Spiel wäre ja schon entspannter gewesen, wenn wir irgendwann das 2:0 geschossen hätten.
So ist das.
Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Mhm.
So, und jetzt hast du ja auf der Bank einen wahnsinnig gefährlichen Prömel, der einfach kopfballstark ist und einfach dieses Jahr schon gezeigt hat, dass er auch hinten raus so Spiele nochmal entscheiden kann und auch Tore schießen kann. Dann Loschek, der hochbegabt ist und der bestimmt 20 Minuten im Köcher hätte. Und wir haben dieses Gespenst, was ich manchmal sogar vergesse, dass wir das im Kader haben, Cole Kempel. Was, ich verstehe die Idee hinter ihm nicht. Es tut mir wirklich leid für alle Leute, die den vielleicht schon mal irgendwie in jungen Jahren gesehen haben in Dortmund und gesagt haben, okay, das ist ein guter Mann. Aber ich verstehe die Idee hinter Kempel nicht. Der wurde ausgeliehen und klar, ich weiß jetzt nicht, wie er trainiert, aber dass der immer noch so viele Einsätze bei uns kriegt. Ich gucke mir den manchmal an und denke mir so, keine Ahnung, wurde der für die zweite Mannschaft ausgeliehen oder was ist mit dem los? Aber der kriegt immer wieder Einsatzzeiten.
Ja, weil halt der Leihvertrag auch ausläuft so ein bisschen und man da gewisse Hoffnungen hat. Im Trainingshaus kann er natürlich auch nicht furchtbar schlecht sein. Das Problem ist einfach bei den überschaubaren Einsatzzeiten, also in Minuten jetzt meine ich. Ne? Das war jetzt immerhin sein 5. Bundesliga-Einsatz für uns, aber in Minuten waren es ja nicht so viele. Ist mir eigentlich nur eine Sache aufgefallen. Der Junge hat wirklich Tempo. Und viel mehr konnte er bisher aus meiner Sicht nicht zeigen. Ist jetzt auch nicht nur seine Schuld, sein Problem. Aber wo du jetzt die ganze Einwechsel-Auswechsel-Situation ansprichst, dazu würde ich sagen, oder dazu habe ich zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, Chris Ilzer sieht es relativ ähnlich wie wir. Und wenn er ganz ehrlich mit sich ist, würde er sagen, okay, die Startelf ist schon deutlich besser als das, was ich da auf der Bank sitzen habe. Und Chris Ilzer ist auch, gucken wir auf die ganze Saison, niemand, der gerne früh und viel auswechselt. Also im Schnitt kriegen die Einwechselspieler relativ wenig Minuten. Das war jetzt ja so gegen Bremen relativ früh mit Prasse in der 57. Es gibt ganz viele Spiele, wo Ilzer erst nach der 70. überhaupt was verändert. Und viele Wechsel kommen dann auch eben erst in der 90. Also das ist vielleicht auch so ein Ilzer-Ding. Oder er sieht es, wie gesagt, so, dass die Bank relevant schwächer ist als die Startelf. Du hast aber recht, Jonas. Bei Prömel und Loschek kann man das nicht sagen. Und ich glaube, wir sind in der zweiten Rubrik Davids Küchenpsychologie. Prömel ist weg, wurde jetzt auch bekannt gegeben. Und seitdem das klar war, haben sich seine Einsatzzeiten mysteriöserweise reduziert. Nicht total krass, aber aus meiner Sicht merklich. Und das ist menschlich total verständlich. Na, man will eben denen, die bleiben, dann mehr Möglichkeiten geben. Ob es jetzt in dem Spiel super schlau war, wage ich auch zu bezweifeln. Aber Prömel ist jetzt ja wirklich, würde ich sagen, ne, nehmen wir mal Prömel und Bucher als Vergleich. da ist Bochum aus meiner Sicht der deutlich kreativere, der deutlich mehr Spielübersicht hat. Gleichzeitig ist Prömel eher der, der da mal vorne per Kopf einen reinwuchtet.
Also ich kann es menschlich, wie gesagt, auch verstehen. Ne, gerade auch jetzt letzte Woche war er ja gesperrt und so weiter. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass man verlängern wollte und dass sich dann Prömel dagegen entschieden hat. Gar kein Problem, kann ich auch alles verstehen, haben wir ja schon mehrfach besprochen. Aber jetzt mal rein auf dieses Spiel gesehen, glaube ich, dass ein Prömel ab der 70. Minute uns schon was gebracht hätte. Weil, guck mal, erstens mal, er spielt ja wirklich eine gute Saison. Zweitens mal, ich glaube schon, dass jemand, egal Wechsel hin oder her, dass jemand, wenn er noch nach so vielen Jahren bei uns, wenn er noch mal 20 Minuten im eigenen Stadion bekommt, dass der dann nicht Halbgas spielt. Und grundsätzlich ist Prömel generell niemand, der Halbgas spielt.
Stimmt.
Ja, und gerade auch mit dieser Schwäche im 16er drin, gerade auch wenn die Flanken da immer kamen, wären Prömel auf jeden Fall die bessere Alternative gewesen, als da mit so einem verzweifelten Versuch Kempel irgendwie über die Außenbahn zu schicken, der ja wirklich eine Sache gemacht hat, Ball angenommen, paar Wackler, aber die haben zu nichts geführt, er kam an keinem vorbei und er hat ihn wieder zurückgepasst. An einem richtig guten Tag mache ich das auch noch. Ne? Also gar nicht, du weißt, was ich meine. Es kann sein, dass der in 3 Jahren bei Dortmund richtig eskaliert und ist ja alles gut. Aber Stand jetzt hat er und die Erwartung, die wir an ihn hatten, wenn jemand von Dortmund ausgeliehen wird, absolut nicht erfüllt. Und das Alter ist auch kein Argument. Kempel ist älter als Touré.
Ist ja, einfach so. Wir werden Kempel nächste Saison nicht mehr bei der TSG sehen, außer Schicker macht ganz verrückte Sachen. Ich könnte es nicht nachvollziehen. Er hatte natürlich auch ein bisschen Pech mit der Verletzung, unmittelbar nach der Leihe. Ich glaube, das war direkt im Januar. Aber ja. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz taktisch an die ganze Geschichte ran. Ne? Du hast natürlich einen Punkt, wenn du sagst, warum Kempel in der 71. Denn wir haben darüber geredet, wo Bremen stand, wie Bremen stand. Da war überhaupt kein Platz auf dem Flügel, um irgendwie einen tiefen Lauf zu machen oder ähnliches. Da bräuchtest du extreme 1-gegen-1-Fähigkeiten, die ich ehrlich gesagt weder bei Touré noch bei Kempel noch bei, was weiß ich, die ich eigentlich bei fast niemandem bei uns im Kader sehe.
Die habe ich in dem Spiel tatsächlich am ehesten noch bei Zufall gesehen. Zufall kam des Öfteren vorbei.
Ja, also Zufall hat insgesamt, würde ich auch sagen, ich habe es eben vielleicht ein bisschen falsch dargestellt, insgesamt schon ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, er war sogar in irgendeiner Elf des Tages. Aber ich habe jetzt eben eher über seine Flanken geredet. Und das war wirklich auffällig. Ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Wir haben 30 Mal geflankt. Das ist wirklich viel. Im Spiel davor waren es, glaube ich, nur 15 Flanken. Und es kamen nur 13% an. Und normaler Wert für angekommene Flanken wären so 30% vielleicht. Also was man daran sieht, ist, dass unsere Flanken zu absolut nichts geführt haben, außer zwei halbgroßen Chancen, die aber nichts eingebracht haben. Liegt natürlich auch an der Personalwucht im Strafraum, klar. Trotzdem waren die Flanken nicht das richtige Mittel wahrscheinlich.
Genau. Gut, David, ich glaube, wir springen mal ganz kurz ein bisschen weiter.
Yes.
Spiel abgehakt, wir haben es irgendwie geschafft zu gewinnen, vollkommen egal wie. Ganz kurz, ist zwar nicht unser Thema, aber deine Prognose, wer kommt in die Relegation, Wolfsburg, Heidenheim oder Pauli?
Also, ich glaube ja schon relativ stark ans Momentum, auch im Fußball, nicht nur wenn es um FIFA geht. Und deswegen würde ich sagen, St. Pauli geht direkt runter. Wobei,
St. Pauli spielt daheim gegen Wolfsburg.
Ich habe vergessen, wer gegen wen spielt. Ich sehe es jetzt gerade, ja.
Genau, und also das direkte Duell. Und Heidenheim spielt daheim gegen Mainz. Für Mainz geht es um nichts mehr, um gar nichts mehr. Mhm. Heidenheim hat aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Und da war auch dieses Unentschieden gegen Bayern München dabei.
Ja, brutal. Man könnte es sogar noch größer aufziehen, aus den letzten 5 Spielen 10 Punkte, was auch schon wahnsinnig ist für deren Verhältnisse. Und da waren ja auch wirklich große Gegner dabei, hast du gesagt. Also ich würde mir extrem wünschen, nach den letzten Wochen, dass es Heidenheim schaffen würde. Das wäre irgendwie, würde sich das für mich als Fußballfan richtig anfühlen, obwohl ich jetzt keinen Bezug habe zu diesem Verein von der Ostalb. Aber
nee, aber allein schon, das wäre dieser so ein Frank-Schmidt-Moment. Ja, das wäre allein deswegen.
Ich glaube, Fußball-Deutschland würde sich da allgemein am meisten freuen, aber Wolfsburg wird die Klasse halten. Leider. In der Relegation und dann werden sie Elversberg schlagen oder ähnliches.
Ja, oder wahrscheinlich eher Paderborn oder Hannover.
Ja, wobei, ich finde, für Hannover ist es definitiv Zeit, dass sie wieder aufsteigen. Das ergibt keinen Sinn, dass Wolfsburg seit Jahren erste Liga spielt und Hannover zweite Liga. Naja, ja, aber, oder ja. Siehst du es anders? Glaubst du, Heidenheim schafft noch den Frank-Schmidt-Moment?
Ich würde es mir auch wünschen, aber ich glaube es tatsächlich auch nicht. Ich glaube, Fußball ist eklig. Ich glaube, Heidenheim gewinnt gegen Mainz.
Oh, ja.
Aber wahrscheinlich steht es dann relativ lange unentschieden in Hamburg gegen Wolfsburg. Und einer der beiden Mannschaften, wahrscheinlich eher Wolfsburg, wird relativ zeitnah gegen Ende das Führungstor schießen. Und dann war es das. Wann war das schon mal so, dass es am letzten Spieltag kein Drama gab? Und wir haben eben nicht mehr so viel Raum für Drama. Vorne gibt es kein Drama mehr. Das Einzige, was Drama geben könnte, ist dann so ein bisschen bei uns um Platz 4, Platz 5, Platz 6, was jetzt auch für den objektiven Zuschauer relativ irrelevant ist. Aber Abstiegskampf, da gibt es halt noch Drama. Und ich glaube, so wird es kommen. Ja. Ich glaube, Wolfsburg wird sich am Ende retten und Heidenheim wird gewinnen. Und ja, es wird ihnen aber leider nichts mehr bringen. Das und Problem. Pauli geht direkt runter.
Ja, ja, das glaub ist ich. Aber auch richtig so. Und das ist das entscheidende Problem, warum ich leider auf Wolfsburg setze. Pauli ist unfassbar schlecht in Form. Also wirklich, die haben jegliches Momentum verloren. Da sah es ja vor 7, 8 Wochen sogar noch okay aus. Und dann kam, glaube ich, nur noch ein einziger Punkt aus den letzten 6 Spielen oder so. Und das ist das entscheidende Problem, dass eben aus dieser Situation raus ich jetzt Pauli nicht mal in 1-1 zutraue.
Willst du eine lustige Information haben?
Immer.
Das letzte Spiel, das St. Pauli gewonnen hat, war gegen uns.
Um Gottes Willen, wann war das denn?
Am 24. Spieltag, 28. Februar.
Ach du Scheiße.
Ja. Und da sind wir direkt auch beim Punkt, wir brauchen uns gar nicht ärgern über dieses Unentschieden gegen Stuttgart, weil man jetzt ja auch sagen könnte, boah, hätten wir gegen Stuttgart gewonnen, dann wären wir jetzt in der Pole Position. Ja, keine Frage. Aber wir hätten auch gegen Augsburg gewinnen können oder gegen Pauli gewinnen können oder gegen Wolfsburg gewinnen können. Wir haben halt auch gegen sehr, sehr viele Gegner hinten drin auch einfach nicht gewonnen. Ne? Keine Ahnung, wo die Saison hingegangen wäre, wenn wir tatsächlich auch unsere Pflichtaufgaben gemacht hätten. Aber ja, so ist halt Fußball. Ne? Und deswegen sage ich auch, ja, trotz dieser Niederlagen Liste auf Paulis Seite. Die spielen daheim. Ich glaube, das wird ein richtiger Hexenkessel und die werden anders spielen als sonst. Das wird richtig, richtig geil. Also da freue ich mich schon drauf.
Ja, ich finde St. Pauli auch nicht unsympathisch. Ich gucke mir einfach die letzten Wochen an und denke mir, schlimmer hätte es wirklich nicht laufen können. Und ich versuche mich auch gerade zu erinnern. Ich glaube, als die im Februar gegen uns gewonnen haben, haben sehr viele gesagt, die schaffen das. Die brauchen ja gar nicht mehr so viele Punkte. Ja, aber dann kamen auch keine mehr.
Ja. Und was ich auch schon direkt sagen kann, egal welches Duell in der Relegation stattfinden wird, ich werde für den Zweitligisten sein. Egal welche Konstellation. Weil sich es einfach alle drei Mannschaften in der Bundesliga weniger verdient hätten als jetzt, wie gesagt, Elversberg, Paderborn oder Hannover.
Ja, wir haben da hinten drin drei Teams, die einfach extrem wenig gepunktet haben. Ne? Irgendjemand wird in die Relegation kommen mit vielleicht 27, vielleicht 29 Punkten und das ist lächerlich. Du bist mit 32 Punkten jetzt schon gerettet am 33. Spieltag und auch das ist, tut mir leid, lächerlich.
Ja, gut, David, so sieht's aus. Aber eine Sache haben wir so ein bisschen vergessen bei diesem ganzen Gerede rund um Stuttgart und um Leverkusen. Wir müssen in Gladbach gewinnen. Wenn wir das nicht tun, und wir reden ja schon so ein bisschen so selbstverständlich davon, als wäre das schon passiert und als müssten wir nur noch auf die anderen Plätze gucken, das ist unsere Pflichtaufgabe. Wenn wir gegen Gladbach nicht gewinnen, ist alles irrelevant, was wir gerade gesagt haben.
Ja, genau so ist das. Und es ist aber trotzdem auch so, wenn wir das Spiel nicht gewinnen sollten, dann ist es wahrscheinlich auch richtig und folgerichtig, dass wir Euroleague spielen. Und ja, also wir müssen es uns quasi auch durch einen Sieg verdienen. Und es ist eben so, dass die Vorzeichen eigentlich ganz gut sind. Ne? Gladbach spielt eine schwache Rückrunde. Gladbach steht im absoluten Niemandsland Sie könnten sogar noch abrutschen auf Platz 14. Aktuell sind sie 13. Und sie haben verschiedene Probleme. Ich habe einfach mal so ein bisschen die Zahlen und Daten gewälzt und geguckt und bin auf so ein paar beunruhigende Fakten gestoßen. Zum einen, dass sie fast keine Tore schießen. 33. Ja. Spieltag ist es. Sie haben 38 Tore erzielt. Und ebenfalls keine gute Chancenverwertung. Das ist die zweitschlechteste Chancenverwertung der gesamten Liga. Sie stecken mitten im Umbruch. Also der Kader, der da jetzt gerade aufläuft, ist... Da fehlen vielleicht auch so ein bisschen die Führungsspieler und Führungsspieler, die man eigentlich eingeplant hatte, spielen überhaupt keine große Rolle. So ein Marvin Friedrich spielt überhaupt keine Rolle, ein Florian Neuhaus spielt kaum eine Rolle. Du weißt ein bisschen, worauf ich hinaus will. Und Kapitän Tim Kleindienst war ewig, ewig lange verletzt und könnte jetzt aber zurück in den Kader rücken. Das sind wirklich keine guten Vorzeichen. Oder was verbindest du mit Gladbach? Was siehst du da als vielleicht problematisch an? Oder vielleicht hast du auch irgendwas im Hinterkopf, was du für gefährlich hältst bei Gladbach? Weiß ich nicht, aber ich bin da jetzt erstmal auf nichts gestoßen, muss ich leider sagen.
Nee, es ist dieses Jahr wirklich eine graue Mittelfeldmannschaft, die auch zu keinem Zeitpunkt der Saison irgendwie goldene Momente hatte. Also am 32. Spieltag hatten sie da dieses Kampfspiel gegen Dortmund, wo sie 1-0 gewonnen haben und dadurch auch den Klassenerhalt fix gemacht haben. Und woran ich sofort denke, wenn ich an Gladbach denke, ist, dass sie halt Tabakovic wieder hinbekommen haben. Tabakovic, also um mal einen Hot-Take zu produzieren, wir haben Gladbach in der Liga gehalten. Tabakovic hat 12 Tore geschossen, 4 Assists, also 16 Scorer und du hast gesagt 38 Tore generell, davon war Tabakovic an 16 direkt beteiligt.
40%, überleg mal, 40% der Tore gehen zum Teil oder komplett aufs Konto von Harris.
Zusätzlich hat, wenn man die Saison ein bisschen verfolgt hat, hat Tabakovic auch wichtige Tore geschossen, ne? Also Gladbach hat jetzt nie so hoch gewonnen, als wäre das eigentlich jedes Tor wichtig, aber auch späte Tore und, also Tabakovic hat denen wirklich den Arsch gerettet. David, wir hatten es letztens darüber. Mhm. Du hast gesagt, ich weiß nicht, wie sicher da deine Quellen sind, dass Gladbach sich einfach Harris schlichtweg nicht leisten kann. Ja,
hat oder Sky vermeldet.
Wie ist da dein
Stand? Genau. Hat Sky vermeldet und ich habe auch rausgefunden, wie viel Geld wir gewollt hätten und was Gladbach nicht bereit war zu zahlen. Und es ging um 5 Millionen. Klar, Harris ist alt, also 31 Jahre alt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch ein neues Zeichen bei Gladbach. Ich glaube, aktuell haben die finanziell im Vergleich zu den letzten Jahren große Probleme. Ne? Sie haben ja auch kein Geld irgendwie, das aus internationalen Wettbewerben irgendwie auf ihr Konto kommt und müssen deswegen relativ kleine Brötchen backen und haben natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, Probleme gehabt in der Transferperiode, wenn ich mich jetzt nicht genau... Sie haben zum Beispiel Schutu Machino gekauft von Holstein Kiel, ne? Und der hat 8 Millionen gekostet und hat überhaupt nicht eingeschlagen. Ne? Hat, glaube ich, jedes Spiel gespielt oder wurde eingewechselt, 31 Einsätze, 3 Treffer. Auch ein Giovanni Reyna, 4 Millionen von Dortmund, wird sicherlich nicht freudig auf diese Saison zurückblicken. Er hat nämlich nur 18 Einsätze machen können.
Genau, aber war es dann ja schon... eher komisch ist, du musst mal überlegen, trotz der finanziellen Probleme, aber aus Gladbacher Sicht, die Person, die dir wirklich den Arsch rettet und die als einzige Person eine richtig gute Saison spielt, bist du dann nicht bereit, für 5 Millionen zu verpflichten. Wir reden jetzt nicht darüber, dass Tabakovic 36 ist. Der ist 31, der hat noch mehrere gute Jahre vor sich.
Hm. Ne? Ja, also, überrascht mich auch ein bisschen, ja.
5 Millionen sind jetzt nicht wenig für Tabakovic. Ne? Er hat nur einen Marktwert von 3 Millionen. Alles in Ordnung. Aber jemand, also ich finde es immer super wichtig zu wissen, dass jemand bei dir funktioniert. Was bringt es mir beispielsweise, wenn wir wussten, dass Tabakovic bei Hertha super funktioniert hat?
In Liga 2, Jonas.
Ja. Genau, aber dann als Torschützenkönig. Ja, und dann kommt er zu uns und es hat ja wirklich nicht super gut funktioniert. Also muss man wirklich sagen, für unser Spielstil, für unser Tempo, war Tabakovic wirklich nicht der Richtige. Gladbach weiß, dass Tabakovic der Richtige ist für den Spielstil, den sie gerade aktuell verfolgen, dass er sich in Gladbach wohlfühlt und dennoch sind sie nicht bereit, 5 Millionen dafür hinzulegen. Kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Dennoch bin ich sicher, wenn Ilzer sagen sollte, Tabakovic ist nicht der Richtige für uns, egal ob für Europa League, Champions League, DFB-Pokal, scheißegal, dann werden wir einen Abnehmer finden. Weil jemand, der jetzt 12 Tore geschossen hat in der Bundesliga, da wird auf jeden Fall irgendein Verein wie als Beispiel Union Berlin um die Ecke kommen und den uns dann wegkaufen.
Genau, das ist natürlich auch eine Frage, vielleicht dann fürs große Transferkarussell. Plant man den mit ein oder nicht? Weil so ein Aslani wird ja wahrscheinlich uns verlassen und da muss überlegen, was macht man mit drei Wettbewerben, was stellt man da an? Aber bei Gladbach ist auf jeden Fall, wir sehen so einiges im Argen, man will nicht mit Eugen Podolski tauschen, der ja noch Cheftrainer der Gladbacher ist und ich finde es sehr fraglich, ob er da überhaupt diesen, der diesen erneuten Umbruch ja, managen darf oder auch nicht. Ja. Und jetzt, ja, glaube ich, wünscht sich jeder in Gladbach, dass die Saison schon vorbei wäre. Sie ist es aber nicht. Das ist natürlich aber alles keine Garantie für uns. Wer weiß, wie wir auftreten, ob wir vielleicht nervös oder irgendwie fahrig sind. Und ne, wir wissen auch, wie verrückt Fußball ist. Ne? Dann kann in der 7. Minute dann doch irgendwie ein Eckball von Gladbach reinrutschen und zack ist das ganze Spiel irgendwie upside down, sage ich mal. Was ich aber extrem positiv finde oder als extrem positiv wahrnehme, aus der jetzigen Perspektive, Gladbach wird diesen Bremen-Fußball nicht kopieren. Die haben dann doch zu starke Einzelspieler, ein zu großes Ego, um zu sagen, wir versuchen schon selber sowas Ähnliches wie Fußball zu spielen. Ne? Die haben immerhin einen Honorar, einen Reiz, einen Stöger, Robin Hack und so weiter und so fort. Das sind schon wirklich Fußballer, die werden nicht wie Bremen spielen, sage ich, denke ich. Und wenn wir wieder etwas mehr Räume bekommen, dann werden wir zumindest zu Torchancen kommen. Mehr als 1, irgendwas x Goals.
Genau. Ja, gute Schlussworte. Ich glaube, so können wir die Einordnung rund um Gladbach lassen. Abschließend noch ganz kurz die Worte von mir, die ich jetzt bewusst nicht kommentiere, nicht übermäßig kommentiere und deswegen machen wir das jetzt auch nicht hier zum Thema. Ich habe es mitbekommen, dieser 55-Mann-Kader, dass da scheinbar Manuel Neuer doch im DFB-Aufgebot sein soll. Und dass Julian Nagelsmann scheinbar ins Denken gerät. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich kann es grundsätzlich nachvollziehen aufgrund der Leistungen von Olli. Dennoch muss ich sagen, dass ich Nagelsmanns Entwicklung immer komischer finde. Nagelsmann tut immer so, als wäre er ein Mann, der feste Entscheidungen hätte, der ganz genau weiß, wo er hin will, der dann auch mal Entscheidungen trifft, die provozieren, bewusst provozieren und. Aber wenn er dann jedes Mal zurückrudert und eher Ruderweltmeister werden will als Fußballweltmeister, dann finde ich das irgendwie manchmal ein bisschen unglaubwürdig. Also ich würde schon sagen, sollte Manuel Neuer jetzt wirklich im Tor stehen bei der WM, dann also könnte ich es natürlich fußballerisch nachvollziehen, aber es wäre rein kommunikativ von Julian Nagelsmann wahnsinnig schwach. Dann wäre es viel zu spät kommuniziert und ja, er würde sich meiner Meinung nach ein bisschen lächerlich machen.
Kann ich unterschreiben. Ich versuche einfach nur trotzdem mal ganz kurz die Gegenposition stark zu machen, weil es gibt ja theoretisch noch die andere Möglichkeit. Ne? 55-Mann-Kader heißt auch, da geht man auf Nummer sicher. Was, wenn sich Baumann verletzt? Was, wenn sich Nübel verletzt? Und so weiter und so fort.
Ja, David, aber wenn Neuer keine Option ist, dann ist der auch in einem 150-Mann-Kader nicht drin.
Das stimmt. Ich fände es tatsächlich auch aus Neuers Sicht selbst irritierend, weil es gibt ja wirklich Statements, wo sich Neuer sehr, sehr klar in diesem Kalenderjahr darauf festgelegt hat, er ist zurückgetreten, er bleibt zurückgetreten. Deswegen, ja, hast du schon irgendwo einen Punkt. Meine Hoffnung ist, dass es zumindest intern alles bereits klar kommuniziert ist. Ob ich daran glaube, weiß ich nicht, aber das ist zumindest meine Hoffnung, weil ich würde von einem Bundestrainer erwarten, egal ob es jetzt Hansi Flick, Nagelsmann oder was weiß ich, Tabaluga ist, dass man nicht im Mai dann noch Harakiri macht, wo sich ja gar nicht mehr großartig was verändert. Man hat die Saison von Neuer gesehen, man hat die Saison von Baumann gesehen. Beide Saisons waren sehr ordentlich.
Und Neuer spielt ja auch tatsächlich kaum noch Spiele in der Bundesliga. Richtig. Das ist ja mittlerweile dieses komische Wechselmodell mit Urbich.
Genau, und es darf jetzt auch nichts, also sicherlich kann man die Meinung vertreten, dass Manuel Neuer immer noch de facto der beste deutsche Torhüter ist. Aber ich finde, in die Gleichung muss man verschiedene Sachen mit aufnehmen. Und zwar erstens seine Verletzungsanfälligkeit, zweitens die Tatsache, dass er offensichtlich gar nicht in der Lage ist, jedes Spiel zu machen, und drittens, dass in der Diskussion eine Sache vergessen wird. Die Leute haben dieses Champions League-Spiel gesehen und blenden aus, dass Neuer ansonsten massiv an Niveau abgebaut hat. Und dass er massiv an Niveau abgebaut hat, heißt jetzt nicht, dass er zwingend schlechter geworden ist als Olli. Das ist nicht mein Punkt. Aber das darf man nicht vergessen. Der Manuel Neuer von 2014 ist tot. Es gibt ihn nicht mehr. Und deswegen kann man trotzdem sagen, dass Manuel Neuer noch ein Weltklasse-Torhüter ist. Aber ich weiß auch nicht, ob ich mich zu dieser Aussage hinreißen lassen würde, einfach auf Grundlage dieser ganzen Gesamtgemengelage. Er kann nichts für seine Verletzungsanfälligkeit, aber die spielt eine Rolle, finde ich. Ein Neuer oder ein Lehmann hatte das nicht mit Ende 30. Gut, jetzt ist Neuer schon 40 geworden. Ein Kahn oder ein Lehmann hatte das nicht mit Ende 30. Und deswegen finde ich, auch wenn ihr das vielleicht unfair findet, dass man das mit berücksichtigen muss. Und ich sehe es genauso wie du, Jonas. Wenn man vor 2-3 Monaten gesagt hätte, okay, Neuer kann sich's doch vorstellen und Neuer fährt mit. Ich wäre vielleicht emotional kurz getroffen gewesen, hätte es aber verstanden. Aber wir haben Mai. Eigentlich hätte vorgestern der Kader nominiert werden sollen. Und es hat sich nichts verändert an der Situation zwischen Neuer und Baumann. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was Nagelsmann tut. Ich glaube, nächste Woche muss die Kadernominierung offiziell sein.
Ja, und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass Julian Nagelsmann mich eines anderen belehrt und Fußball-Weltmeister wird, aber ich bin immer noch ganz klar der Meinung, Julian Nagelsmann ist mit seiner Energie, mit dem, was er bewegen möchte, ein Vereinstrainer und absolut fehl am Platz bei der Nationalmannschaft. Ich glaube tatsächlich auch, dass nach der Fußball-WM sich Julian Nagelsmann irgendwann zeitnah wieder einen Verein suchen wird.
Ja.
Kann ich mir auch. Und es wäre tatsächlich für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft das Bessere. Weil du brauchst in der Nationalmannschaft einfach eher einen verwaltenden Typ. Siehe Jogi Löw.
Ja, stimmt.
Jogi Löw hat beispielsweise verstanden, dass er ein Verwalter ist, dass er keine Ahnung von Fußball hat. Achtung, ein bisschen überspitzt gesagt. Und hat sich nach seiner Karriere bei der Nationalmannschaft nie wieder einen Verein gesucht, weil er wusste, er kann seinen Ruf nur noch beschädigen. Clevere Entscheidung.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ne? Also er hätte nur fallen können nach diesem Titel. Und ja, aber wie gesagt, das ist nicht mein großes Thema. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht könnt ihr das an den Empfangsgeräten nicht nachvollziehen. Ich werde am Samstag wesentlich nervöser sein als bei dieser Fußball-WM. Die Tatsache natürlich, dass Oliver Baumann mutmaßlich im Tor stehen wird, wird natürlich meine Anspannung nochmal erhöhen bei der WM. Aber mir ist viel, viel wichtiger, was am Samstag passiert und ob die TSG quasi diese Saison vergolden kann oder nicht.
Genau. David, das heißt, das war unsere letzte reguläre Folge für diese Saison, zumindest ja, vor einem Spieltag. Danach werden wir es natürlich noch einordnen und dann Übergang in die neue Saison machen. Aber sozusagen die letzte Vorberichterstattung auf Gladbach für diese Saison. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft für ein Jahr.
Genau, und wir sind dann, glaube ich, auch ganz froh, dass wir dann so ein bisschen die Anzahl der Folgen ein bisschen runterschrauben können. Wir haben dann ja rund 3 Monate Pause. Sicherlich werden in diesen 3 Monaten bestimmt 3-4 Folgen kommen, aber ich glaube, wer uns schon etwas länger hört, weiß genau, wir konzentrieren uns dann eher aufs Transferkarussell, auf einen Saisonrückblick und müssen dann, glaube ich, auch so ein kleines bisschen durchschnaufen. Aber du hast es ja schon zu Recht angesprochen, Jonas. Das Transferkarussell kann diesmal nicht wochenlang warten. Ich glaube, das müssen wir schon innerhalb der nächsten 3 Wochen irgendwann aufnehmen. Sonst hat nämlich Andreas Schicker schon alles zusammengepasst. Es gibt nämlich schon wieder Gerüchte um einen Rechtsverteidiger.
Ja, aber das alles dann bei Zeit. Und was natürlich auch ganz klar ist, was wir uns euch versprechen, wir machen auf jeden Fall genauso weiter, sobald die neue Saison dann wieder losgegangen ist. Das heißt, Ja, wir brauchen eine kleine Sommerpause und dann geht's wie gewohnt weiter. David, vielen Dank für heute. Hoffen wir mal aufs Beste am Samstag und dann wünsche ich dir für heute noch einen schönen Tag und euch natürlich auch. Ciao, ciao, macht's gut.
Danke euch fürs Einschalten. Danke dir, Jonas. Ciao.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch Wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.